Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Es ist wieder Donnerstagabend und das Team vom Studio Merten begrüßt Sie herzlich zu Ihrem Vorgebirgsmagazin. Heute geht es um den bekannten und beliebten Bornheimer Musiker Michael Kuhl. Aber dazu gleich mehr Infos. Und ich führe Sie heute durch diese Stunde. Ich bin Claudia Merkle. Wie bereits eben schon gesagt, ist dieses Mal der Bornheimer Musiker Michael Kuhl bei uns zu Gast. Bekannt wurde er durch die von ihm gegründete Band Kuhl und the Gang und deren großen Hit Ich han de Milovic gesinn, der von ihm geschrieben wurde. Als Trompeter, live und im Studio begleitete er große bekannte Bands wie die Black Fös, die Höhner und viele andere. Der begabte und beliebte Musiker tritt auch regelmäßig in der Veranstaltung Jazz und Wein des Bornheimer Kulturforums auf, so wie dieses Jahr am 18. Oktober in der Europaschule Bornheim. Aber was erzähle ich so viel, denn jetzt ist Michael Kuhl hier mit Otto Ganser im Gespräch und der möchte mehr wissen über seinen Weg zur Musik und was sie ihm bedeutet.
Ja, und jetzt sitzt er neben mir. Michael Kuhl, herzlich willkommen.
Ja, danke, lieber Otto. Danke für die Einladung.
Ja, wir haben uns auf Du geeinigt. Und ja, Michael, ich habe dich eingeladen, weil mich interessiert dein Leben, dein musikalischer Werdegang, überhaupt, wie du zu Musik stehst. Ich zitiere jetzt mal aus deiner Homepage, da schreibst du über dich selbst: Ich liebe und lebe Musik zu 100% und bringe dieses Lebensgefühl authentisch auf die Bühne.
Ja.
Ja, damit ist doch schon viel gesagt.
Das klingt doch super, können wir direkt aufhören, oder?
Ja, ja. Und wir fangen aber ein bisschen weiter zurück an. Mhm. Deine Kindheit und Jugend war ja auch irgendwie mit Musik geprägt. Ich habe gelesen, deine Mutter hat viel gesungen.
Meine Mutter hat mit uns als Kindern sehr viel Kinderlieder gesungen und Musik gehört. Hörspiele haben wir sehr viel gehört, auf Kassette damals noch. Und dadurch ja, war immer so ein Zugang zu Musik da. Das war prägend, mit Sicherheit.
Mhm. Ja, und du bist natürlich auch hier durch das Vorgebirge geprägt. Du kommst ja hier direkt aus Bornheim, beziehungsweise aus Bornheim-Walldorf.
Ja, ursprünglich aus Bornheim, das ist schon
ja?
richtig.
Ja, ah, also das ist richtig, ja.
Aus Walldorf kommt meine Mutter, wenn du es so rechnen willst, 50%.
Aber jetzt lebst du in
jetzt
Walldorf.
Jetzt leben wir schon seit ja. 13 Jahren in Walldorf.
Und das ist ja 2-3 Kilometer von hier weg, von unserem Studio. Ja, und deshalb ist es schön, dass du gekommen bist. Du bist ja viel unterwegs, aber dazu kommen wir erst später. Dein Leben war durch Musik geprägt, weil du hast schon sehr früh auch mit einem Instrument angefangen.
Ich habe mit 7 angefangen, Trompete zu spielen und bin bis heute dabei geblieben.
Ja. Trompete, war das das einfachste Instrument oder welcher Gründe hatte das?
Das mit Sicherheit nicht, nee. Das hatte folgenden Grund. Ich wollte eigentlich gerne Schlagzeug lernen, weil das ist so... Jungs, ne, die sehen Schlagzeug, das macht Krach und das ist irgendwie, da ist viel Bewegung, viel Aktivität. Allerdings hatte die Bornheimer Musikschule zu der Zeit keine Plätze oder nur eine sehr, sehr lange Warteliste für Schlagzeugunterricht. Und dann wurde halt gefragt, ja, was kannst du dir denn sonst noch vorstellen? Und weil ein Cousin meines Vaters da Tenorhorn spielte im Musikverein in Bornheim, habe ich gedacht, ach, das wäre ja was für mich. Und da hatte ich also als kleiner Junge mit 4 oder 5 Jahren hatte ich da schon mal reingepustet und Töne rausbekommen. Und dann sagte die Musikschule, aber ja, tut uns leid, da haben wir keinen Lehrer für. Aber wenn er Trompete lernt, dann hat er die Grundtechnik drauf und dann könnte er theoretisch auch Tenorhorn spielen. Und das ist, bis heute ist es so, dass aus jedem mittelmäßigen Trompeter noch ein brillanter Tenorhornist wird. Und ich habe genau dieses Horn von dem Cousin meines Vaters, habe ich nach dessen Tod auch geerbt. Also das habe ich zu Hause.
Ah ja. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass du mal erzählt hast, deine Mutter hatte gesagt, wenn du da nicht auf die Hinterbeine dich stellst, dann wird das nichts, weil du hast, ich glaube, du hattest sie mal gefragt, kann man denn von der Musik eigentlich leben, wenn man das macht beruflich?
Ja, da war ich auch noch sehr klein, da war ich glaube ich 7 oder 8. Und wir haben einen Straßenmusiker in der Innenstadt gesehen und ich sah, wie die Leute dem die ganze Zeit Geld in den Hut schmissen. Da meine Mutter gefragt, sagt, was ist das? Kann man nur von Musik machen? Kann man davon leben? Kann man das als Beruf machen? Und daraufhin hat sie gesagt, ja, wenn du gut bist, mit Sicherheit. Und das hat mich bestimmt getriggert, so dass immer so, man muss immer gut sein und dann kann man auch davon leben. Ja, und es ist ja dann so gekommen, wie es gekommen ist. Ne?
Ja, und du hast das ja auch studiert, das Ganze. Ne?
Genau, ich habe Jazz-Trompete studiert. Zuerst auf Lehramt 4 Semester, weil das auch so der Gedanke war, ja, mit mehr Sicherheit behaftet ist das, wenn du in die Schule gehst und in der Schule unterrichtest. Aber ich habe eigentlich im Orientierungspraktikum schon gemerkt, dass das nicht meine Welt ist, dass das zu wenig mit praktischer Musik zu tun hatte. Und habe daraufhin dann in Einverständnis mit meinem Hauptfachlehrer den Wechsel in die künstlerische Ausbildung gemacht und dann im Prinzip KA, also künstlerische Ausbildung studiert. Man konnte damals KA, IP und eben Lehramt studieren. IP ist Instrumentalpädagogik, Musikschule. Aber KA und die Bühne, das ist meine Welt.
Und während des Studiums hast du auch schon etwas Musik gemacht?
Ja, schon immer.
Ne? Ja, schon so, immer, ja. Oder weiter ja, Musik gemacht, aber wo du auch schon ein paar Groschen verdienen konntest.
Ja, ja, das stimmt. Ich musste ja gut sein. Nein, aber ich hatte eigentlich, meine Eltern haben mich so erzogen, dass ich relativ schnell selbstständig sein konnte. Auch war und ich wollte denen auf gar keinen Fall auf der Tasche liegen. Das heißt, ich habe nie Ansprüche gestellt, in Köln in einer Wohnung oder so wohnen zu wollen, sondern habe gesagt, ich bleibe zu Hause. Ich habe ja mein Ticket, kann mit der Bahn fahren und gucke, dass ich auch meine Studiengebühren auch selber erwirtschafte und das selber bezahlt bekomme. Und das hat auch alles, ab dem zweiten Semester hat das ganz gut geklappt.
Ich habe auch irgendwo mitgekriegt, dass du auch in der WDR Big Band mitgemacht hast. Was hast du da konkret gemacht? Auch Musik gemacht.
Trompete gespielt, ja, genau.
Genau.
Das war ja so, dass mein Hauptfachlehrer, der Andi Haderer, ist ja heute noch in der WDR Big Band aktiv, hat damals dauerhaft erste Trompete gespielt, spielt jetzt dritte Trompete und wenn er Lust hat, nochmal erste, aber hat nicht mehr diese Pflicht, diesen Druck dahinter. Und der hat mich im Studium schon gefragt, da war ich 22 war ich da, hat er gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, eine Woche mitzuspielen, es würde ein Mann fehlen oder die haben ja immer mal, wenn aus der Stammbesetzung jemand krank ist oder Urlaub hat oder was auch immer, dann ist halt ein Substitut vonnöten und er hatte eigentlich gesagt, ich möchte nicht, dass meine Studenten da spielen. Die meisten wurden dann unmittelbar nach dem Abschluss gefragt, so dann als Ritterschlag mal eine Woche da zu spielen, aber er hat mich dann im Studium, als ich den Wechsel von Lehramt in künstlerische Ausbildung gemacht hatte, relativ schnell danach kam das. Ja, dann ging mir natürlich die Pumpe, ne? Weil da wurde halt mit richtig heißem Wasser gekocht. Dann habe ich ja 2 Wochen, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das war, glaube ich, so ein Projekt mit afrikanischer Musik, was wir da gespielt haben. Mit 2 Konzerten, eins in der Philharmonie in Köln und eins in Essen auf Zeche Zollverein haben wir da gespielt.
Gut, wir spielen erstmal ein bisschen Musik und dann wollen wir natürlich von dir hören, Michael, wie das dann weiterging mit deiner Musik. Ja, Michael Kuhl aus Bonn, der Musiker, ist hier bei mir im Studio und wir haben eben schon so einiges erfahren über Kindheit und Jugend und Ausbildung und alles, was mit Musik zusammenhängt. Und ja, irgendwann hast du dich dann schon so, kann man sagen, selbstständig gemacht. Und ich glaube, Kuhl, unsere Gang, das war so der Start.
Das war der Start.
Oder? Wie würdest du es sehen?
Ja, mit der Selbstständigkeit, wenn du es so sehen willst. Das kam eigentlich aus einem Seminar heraus. Wir hatten ein Seminar, oder man musste einen Schein machen im Studium, wo es um Songwriting ging. Und ich habe dann ein Wochenendseminar gemacht und dann war das Ende des Seminars, hieß dann so, wir müssen jetzt, jeder soll einen Song vorweisen können, den er in diesem Wochenende dann geschrieben hat. Und ich ach ja, Deutsch, Englisch, aber meine Sprache ist eigentlich Kölsch, ne? Oder so die Sprache der Region und der Heimat. Und dann hatte ich mein erstes Lied gebastelt und hatte den damaligen Schlagzeuger von Kuhl und der Gang, der mein engster Kumpel war zu der Zeit, hat ihm das vorgespielt und er meinte, mein Gott, du klingst ja wie Tommy Engel, das ist ja großartig, wie du singst. Da müssen wir noch was draus machen, lass mal noch mal überlegen, lass mal probieren. Und das war dann der Anfang von Kool und the Gang sozusagen. Mhm. Da sind wir ins Emsland gefahren und haben dann Demo aufgenommen und rumprobiert. Damals noch mit der ganz großen Band, ne, mit drei Bläsern und zwei Keyboardern, da war richtig Rambazamba.
Ja, aber es ging ja nicht allzu lange, ein paar Jährchen, ne, waren das von 2012 bis 2017, glaube ich.
Ja, mit mir. Ich meine, die Band gibt es immer noch.
Gibt es immer noch.
In sehr anderer Form, aber... Mhm.
Und hast du dich dann getrennt? War es irgendwie, stimmte nicht mehr so für dich?
Ja, das war musikalisch was anderes. Wenn man es jetzt hört, die Richtung, in der es sich bewegt, das ist, bin nicht ich, das ist nicht meine Baustelle. Und das Jahr 2017 war ein sehr, sehr, sagen wir mal so, hartes, schwieriges, wandlungsreiches Jahr für mich. Mhm. Aber im Nachhinein betrachtet, das war zu der Zeit, als es akut war, war es schwierig. So wie es jetzt ist, muss ich sagen, war das sehr wichtig, dass das so kam.
Aber war das denn eine gute Einstiegserfahrung, in so einer Band dann doch einige Jahre zusammenzuarbeiten?
Ja, ich habe ja vor Kool und the Gang schon in Bands, mit Bands verschiedener Mannstärke, Größe, Musikrichtung gearbeitet. Ja, das muss man sagen. Also man lernt beim Musizieren in einer Band extrem viel über Menschen. Und wie Quincy Jones es mal gesagt hat, du kannst noch so gute Musik machen, aber deine Musik ist eigentlich immer nur so gut, wie du als Mensch bist. Wenn man nur mit Leuten zusammen Musik macht, die man als Freunde bezeichnet, dann gibt in meinen Augen die perfekte Band, rein vom Schaffen. Die andere Seite ist natürlich, wir sind alle ausgebildete Musiker und gucken natürlich auf das Handwerk, was jeder kann, ne? Mhm. Wo der Zuhörer vielleicht nicht so unbedingt hinsieht. Und da sucht man dann natürlich, sucht man den Kompromiss zwischen einem guten Freund und einem perfekten Musiker, ne?
Ja, es gab ja einen großen Hit von dir, ja, da ging es um Milovic.
Genau,
wie kam es dazu?
Das ist 10 Jahre her jetzt, genau, den haben wir im Sommer 2014 aufgenommen. Ich habe den Milovic gesehen. Ja, wie kam es dazu? Ich wollte ein Thema finden oder musikalisches Thema finden, was typisch Kölsch ist, aber noch nicht besungen worden ist. Und es gibt ja in diesem Liedschatz, den es in Köln gibt, gibt es ja so viele Themen, aber eben dieses Thema Milovic kam noch nicht vor. Beziehungsweise es gibt einen Höhner-Song, der heißt Willi, wat wör Kölle ohne dich. Der war aber zu dem Zeitpunkt auch schon bestimmt knapp 20 Jahre alt. Und ich wollte was schaffen, wie so ein musikalisches Denkmal für Willi Milovic. Und habe dann im Prinzip so diese Szenerie des Grand Seigneur der kölschen Gesangs-Liedkunst aus der Sporthalle oder später aus der Lachenden Kölner Arena dann als Bild für die Geschichte in dem Song benutzt.
Ja, soll man da mal reinhören? Du hast den Titel mitgebracht.
Ja, machen wir das.
Also, jetzt, ich han de Milovic gesinn.
Perfekt.
Ja, bei mir ist Michael Kuhl aus Bornheim, der Musiker, von dem wir gerade auch einen schönen Titel über Milovic gehört haben. Ja, du hast ja auch mit vielen anderen Bands gespielt und vielleicht kannst du mal erzählen, bei wem warst du alles irgendwie untergekommen oder mit dabei?
Oder mit dabei, das ist schwierig. Also ich habe im Studio relativ viel gespielt, das nimmt man natürlich so, wenn man denjenigen nicht mit dem Hauptkünstler auf dem Foto sieht, nimmt man das ja gar nicht so wahr, ne? Aber im Studio habe ich jetzt, wenn wir mal auf den Kölner Kosmos eingehen, für Blackfist, Brings, Höhner, Micky Brühl, Pavaya, Klüngelköp, glaube ich. Ja. Ich halte das nicht so nach. Das ist so, das ist Arbeit, das passiert, ich mache das und dann wird das abgehakt und fertig. Ich mache mir da keine Trophäenliste oder so.
Nee, klar, aber ist ja interessant zu wissen.
Interessant ist das auf jeden Fall.
Ja, wie bist du an die rangekommen? Hast du dir da einfach angesprochen, telefoniert oder eine E-Mail oder irgendwas? Nee, oder wie kam der Kontakt denn?
Der Kontakt kam im Prinzip über Netzwerk, Kollegen. Man kennt sich, man hilft sich. Ne? Mhm. Das Aber so die Leute anzusprechen und hinzugehen und hier kann ich mal bei dir spielen, das ist, empfinde ich selbst als abschreckend, wenn jemand so kommt. Mhm. Und das habe ich selber auch nie gemacht.
Wie beruht das denn auf Gegenseitigkeit? Sind die auf dich dann zugekommen irgendwie?
Ja, oder der Produzent hat gefragt, hier hör mal, wir brauchen da, kannst du mal machen. Bei den Blackfish war das damals der Andy Wegener, der Keyboarder. Die hatten eine Nummer gemacht, was war hier? Drüschner Karneval, das war so eine mhm. Blues-Nummer. Und der Andy kam dann und sagte, hey, hier mit den Jungs da, cool, und der Gang Bläser-Satz, das war eigentlich toll, wie ihr das macht, das passt genau zu unserer Nummer. Hättest du Lust, das einzuspielen? Und dann haben wir das halt gemacht. Ne?
Mhm. Ja, also das sind ja dann auch verschiedene Musikarten. Ich meine, die kölsche ja. Musik, das ist klar. Aber man muss sich doch immer wieder da umstellen, wenn man bei verschiedenen Gruppen mitspielt.
Jein. Ich finde mittlerweile, also für mich ist Musik Musik. Und das eigentlich das Schöne an meinem Beruf oder an der Musik an sich ist, dass es so breit und vielfältig ist. Es kann einem nie langweilig werden bei Musik. Und du kommst in andere Länder, in andere Regionen auf der Welt und merkst ja, ey, wie machen die denn hier eigentlich Musik? Ja, klasse, dann hörst du dir das an und dann versuchst du dir da was von anzueignen. Und das macht es so spannend. Und ich habe im Studium halt gelernt, stell dich breit auf und du wirst immer Arbeit haben. Ne? Also diejenigen, die sagen, ich spiele nur Jazz, die spielen nur Jazz auf einem riesen Niveau natürlich. Aber mir machte dann irgendwann auch mal Blasmusik Spaß. Und ich wollte wissen, wie funktioniert das? Und das gehört auch zu meinem Instrument, zur Trompete. Das heißt, wenn ich Trompete spiele, muss ich doch auch wissen, wo wird die Trompete überall eingesetzt und wie kann man sie benutzen, um bestimmte Effekte zu erreichen. Und das, ich finde das wichtig. Für mich gehört das dazu.
Ja, Blasmusik, das ist ein Stichwort. Du bist ja auch musikalischer Leiter des Musikvereins Bornheim.
Ja.
Ist das richtig, ne?
Ja.
Und das ist ja dann auch wieder etwas eine andere, irgendwie eine andere Aufgabe, mhm. oder? Wie kam das? Das ist ja, da gibt's wahrscheinlich ja, da kannst du ja nicht Honorar für verlangen, oder wie ist das? Oder wie läuft das?
Jein, Aufwandsentschädigung.
Aufwandsentschädigung.
Wie man das auch immer nennen möchte. Mhm. Für mich geht es aber darum, eigentlich was zurückzugeben. Ne? Also ich habe ja eine super Ausbildung genossen, habe das Glück, in dem Job arbeiten zu können und zu dürfen und möchte da auch irgendwie an mein Zuhause oder an meine Heimat was zurückgeben. Und der Cousin meines Vaters, über den wir ganz am Anfang gesprochen hatten, der hat eben halt auch in diesem Verein gespielt. So bestand eigentlich immer auch eine Verbindung dahin. Damals hieß das auch Schützenkapelle. Ja, und die kamen halt 2017, da war mit Kuhl und Gang, das ging gerade auseinander zu der Zeit. Und die suchten einen neuen Dirigenten und hatten dann gefragt, hey, kannst du dir das vorstellen? Und ich habe da gesagt, ja, sofort, habe ich Lust zu. Können wir gerne machen. Und seitdem, das ist jetzt auch schon ja, sieben Jahre her. Ne? Also jetzt mache ich das seit 7 Jahren. Und das ist eine super Truppe einfach. Das macht Spaß. Mhm. Vereinsleben.
Tja. Ja, und dann im kölschen Karneval, da hast du dich ja auch mal irgendwie beteiligt. Also bei Kölscher Heimat. Ja, kannst du das mal kurz erklären, worum es dabei geht?
Kölscher Heimat ist im Prinzip ein Projekt, was die Kreissparkasse als Kunstprojekt sponsert. Und es gibt jedes Jahr eine neue CD, die kommt im Herbst, meist kurz vor Sessionsbeginn. Also letztes Jahr kam sie im November raus, aber meist so Ende Oktober kommt die CD dann raus. Und auf der CD sind verschiedenste Künstler versammelt, das ist ein sogenannter Sampler. Und die Künstler werden dann entweder musikalisch oder inhaltlich auf ein Thema gebrieft und sollen dann ihr Werk dazu beitragen. Und ich bin zum ersten Mal damit in Verbindung gekommen, in der Tat eher als Arrangeur, Produzent, 2019, also vor 5 Jahren. Da ging es um Blasmusik oder im weitesten Sinne um Musik, die mit Blasinstrumenten zu tun hatte. Und die hatten mich dann angesprochen, weil ich augenscheinlich der Typ für Blasmusik war. aber wir haben da halt sehr viele verschiedene Dinge gemacht, von Combo-Arrangements, Dixieland Jazz, Big Band Jazz, eine Folge hier mit Mark Metzger, dem Blötschkopf, haben wir eine volkstümliche Nummer dann auch wirklich gemacht. Und da kam dann halt bei mir oder auf mich zu, der Helmut Frankenberg, der die Redaktion leitet für diese CD, und sagte, hey, es wäre aber schön, wenn es von dir nochmal was Eigenes geben würde. Milovic war da ja auch schon wieder vier, fünf Jahre her und 2 Jahre, dass ich bei Cool in the Gang raus war. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist aber hier so viel Blasmusik und ist so viel orchestraler Klang vorhanden. Ich muss einen Akzent setzen, ich muss was anderes machen. Ich schreibe ein Lied, was inhaltlich was mit Blasmusik oder mit Trompete zu tun hat. Aber da kommt nur eine einzige Trompete, nämlich meine, drin vor. Und ansonsten viel Inhalt. Und dann kam, als ich das Demo dann abgeschickt hatte, sagte Helmut, ja, das ist schön, aber kann man das nicht vielleicht noch ein bisschen kürzen? Und ich habe gesagt, Helmut, du wolltest Kunst haben und das sind jetzt 5,5 Minuten von mir und da ist Blasmusik, da ist Trompete, da ist alles drin. War schon irgendwie so ein bisschen auch Seelenstriptease. Aber meine Mama weint bis heute noch immer, wenn ich das live spiele, das Lied, kommen die Tränen. Ach, also muss ja irgendwie Authentizität und Wahrheit drinstecken. Ne?
Ja, ich glaube, jetzt wäre es vielleicht passend, nochmal einen Titel von dir zu spielen.
Wahrscheinlich genau den, oder?
Ja, gut. Wie heißt der?
Ich bin nur eine kleine Tröte, Mann, heißt der.
Ja, wunderbar.
Engel Gabriel, der ist eine Kollege.
Ja, Michael, du hast ja viele Stationen in deinem Leben gehabt, was Musik betrifft. Und du hast aber auch mit anderen Popgruppen oder Künstlern zusammengearbeitet. Das war dann meistens doch wieder so eine andere Musikschiene.
Ja, das kam schon während dem Studium immer mal vor, dass wir verschiedenste Dinge produziert, gemacht haben. Also wie gesagt, ich setze mir da keine Grenze. Ne? Wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe da was, kannst du mal hören, fällt dir dazu was ein? Und ich kann da meinen Beitrag zu leisten, dann mache ich das dann gerne. Ne? Mhm. Also was für mich so ein persönliches Highlight war, das war der letzte Studiojob, bevor es in die Corona-Krise ging. Da habe ich für P. Werner, die gemeinsam mit dem Bert Kempfert Musikverlag eine CD produziert hat, ein Solo über Strangers in the Night eingespielt auf Flügelhorn in Bonn im Hansa-Haus-Studio. Und bei ihr hieß der Titel dann Fremde über Nacht. Aber diese deutsche Big Band-Ära mit James Last, Bert Kempfert, das hat mich auch schon immer fasziniert. Und deshalb war das toll, mal irgendwie da in die Richtung an den Kempfert-Verlag seine Rechnung schreiben zu dürfen. Und so nachher dann sagen zu dürfen, hey, ich habe da das Flügelhorn-Solo bei Strangers in the Night da. Das war ich.
Ja. Ja, du sprachst gerade von Corona, von der Corona-Zeit. Mhm. Da habe ich die Erinnerung, da hast du ja in Walldorf, da wo du wohnst, ja dann ab und zu die Trompete rausgenommen.
Ja, nicht nur die Trompete, das ist ja ausgeufert. Ne?
Wir haben
Das war anfangs war es nur die Trompete und ich habe mit meinem lieben Freund und Nachbarn Frank Bohler zusammen dann Straßenmusik gemacht für die Nachbarschaft ursprünglich. Und nachher standen dann, also in Spitzenzeiten standen da 120 bis 150 Leute abends für eine Viertelstunde. Aber wir hatten das von Amts wegen her abgeklärt. Der Bürgermeister sagte, achte darauf, dass die Abstände eingehalten werden. Und schick die danach auch unmittelbar nach Hause. Die sollen nicht stehen bleiben oder sich dann noch groß unterhalten.
Mhm.
Aber das hat wunderbar funktioniert. Da haben wir so auf diese Art und Weise 99 Konzerte gespielt.
Oh, das ist ja ganz schön.
Ja, und dann immer mit verschiedenen Themen. Wir sind, glaube ich, beide da dran gewachsen, also Frank und ich sind beide sehr daran gewachsen, haben hier und da nochmal einen Gast eingeladen, der dann noch mitgespielt hatte. Und das ging auch stilistisch durch. Wir haben einen Egerländer-Abend gehabt, wir haben James Last gehabt, wir haben ABBA gehabt, wir haben Deutsch-Pop gehabt. Ich glaube, wir haben sogar irgendwas Italienisches mal gemacht. Wir haben Western zu Ostern gemacht, an Ostern haben wir Western-Musik, Western-Filmmusiken gespielt. Das war schon toll.
Mhm. Ja, das, damals ging das dann auch durch die Presse. Ne? Also das war doch auch beliebt. Ne?
Ja, und es sind heute noch sehr, sehr viele Leute, die kommen und mich darauf ansprechen und sagen, hey, das war ja super, das hat mir so über diese Zeit geholfen, euch abends dann da zu sehen. Wir haben das ja live auf Facebook dann auch gestreamt, ne? Dass das so die breite Masse sehen konnte. Und das haben in Köln haben es auch sehr, sehr viele Leute sich angeguckt.
Ja, und die Idee, kam die von dir oder von Frank Buhler, das zu machen?
Nee, die war von mir. Ich habe zum Frank gesagt, wir müssen schauen, dass wir lebendig bleiben. Ne? Und ja, uns zeigen und jetzt nicht irgendwie im Keller verschwinden und sagen, es funktioniert nicht mehr, die Welt ist schlecht und was sollen wir nur bloß machen, sondern was machen und ja, die Leute unterhalten. Und das hat optimal funktioniert zu der Zeit damals.
Ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee.
Und wir sind ganz toll aufeinander eingespielt seitdem. Also ja. Frank ist mein allerliebster Pianobegleiter überhaupt.
Also ich möchte auch nochmal zurückkommen auf, was ich anfangs sagte. Du hast du siehst die Emotionen sehr wichtig an bei dem, was du machst. Also Emotionen spielen eine große Rolle und Gefühle, dass bei den Menschen etwas ankommt, dass die Menschen bewegt werden. Das ist dir wichtig und da möchtest du dran arbeiten bzw. dazu beitragen, dass die Menschen etwas erleben auf diese Weise.
Also man muss es so sagen, Musik ist eine Form von nonverbaler Kommunikation. Das heißt, ich brauche eigentlich noch nicht mal Worte, um jemanden emotional tief zu berühren. Ich kann das mit einer Trompete machen. Und das ist für mich das Faszinosum an dem ganzen Thema Musik, dass ich da stehe, spiele und es fängt jemand an zu tanzen, zu lachen, zu weinen, was auch immer. Oder kommt nachher dankbar zu mir und sagt, hey, das hat mich so an erinnert. Und deswegen mache ich das. Wenn es nur darum ginge, stupide Töne aneinander zu reihen, dann hätte der Job überhaupt keinen Reiz für mich. Und ja, ich glaube, die Emotionen sind ja eigentlich das, was uns als Menschen oder als Lebewesen ausmacht. Ich glaube auch fest daran, dass Tiere Emotionen haben. Und wenn man dann das Thema künstliche Intelligenz mal so dann in den Vergleich zieht, das muss man halt sagen, ist das Gute, dass der Mensch noch mit Emotionen arbeitet. Das unterscheidet uns auf des Messers Schneide am Ende wahrscheinlich von der künstlichen Intelligenz.
Ja, hoffe ich zumindest. Das glaube ich aber auch. Ja. Und das ist wichtig. Und ja, wir kommen so ganz langsam zum Schluss der Sendung. Wir haben gleich auch noch einen sehr guten Tipp für die Hörerinnen und Hörer für eine nächste Veranstaltung. Aber vorher frage ich dich, Michael, was ist dir im Leben das Allerwichtigste?
Was mir im Leben das Allerwichtigste ist? Zeit. Lebenszeit, die man frei einteilen kann für das, was einem wichtig ist. Also ich glaube, Zeit ist die universelle Währung, die jeder Mensch hat. Und das ist halt begrenzt. Irgendwann ist Schluss. Und dann kommt halt neben der Zeit bei mir ganz, ganz groß die Gesundheit und meine Familie.
Und die Musik?
Die Musik,
ich glaube, das brauche ich kaum zu fragen.
Die Musik ist ja, im Prinzip ist Musik ja der Kompass meines ganzen Lebens, so der Nordstern, nach dem sich alles ausrichtet. Ne? Und das ernährt mich und meine Familie und bringt dieses ganze Wertesystem, über das wir gerade sprachen, ja zusammen. Also das ist, wenn du so möchtest, ist es der große Zuckerguss über allem drüber.
Ja, das hast du sehr schön gesagt, doch. Das möchte ich auch eigentlich so stehen lassen. Aber jetzt kommen wir noch zu einer wichtigen Veranstaltung, die hier in Bornheim vom Kulturforum durchgeführt wird.
Alljährlich,
ja. Genau. Ja, das machst du ja schon jahrelang. Und dieses Mal ist das am Freitag, den 18. Oktober.
Freitag, der 18. Oktober in der Europaschule in Bornheim. Und für dieses Jahr haben wir uns etwas Afrikanisches vorgenommen. Also ich mache das immer so, dass wir mit wechselnden Besetzungen musizieren an diesem Abend und das Ganze so ein bisschen unter ein Thema stellen. Und da habe ich dieses Jahr den Mike Herting aus Brenig für gewinnen können, dass wir gemeinsam eine Weltmusik-afrikanische, ja, oder einen afrikanischen Konzertabend machen. Da werden noch außer Mike und mir noch einige andere musikalische Gäste dabei sein, die diese Musik sehr authentisch spielen und interpretieren können. Und ich freue mich da schon drauf. Das ist wieder Horizonterweiterung, auch für mich.
Ja, ne? Ja, und diese Traditionsveranstaltung, da ist kein Eintritt für nötig. Und ja, da kann man spontan hinkommen.
Da kann man spontan hinkommen, nur es empfiehlt sich immer früh zu kommen, weil das Weingut Antwerpen aus Bornheim-Hersel bringt Häppchen und Wein. Ja. Und je mehr Leute da sind, umso schneller sind die Gläser und die Buffetplatten leer.
Ja, heißt ja auch Jazz und Wein.
Jazz und Wein, genau.
Dann muss das auch so sein. Ja. Und ja, das ist also am Freitag, den 18. Oktober.
Genau.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, lieber Michael, für den Besuch hier bei mir im
Studio.
Ja, ich
danke dir, Otto. Vielen Dank.
Und ich denke, wir haben ein schönes Gespräch geführt. Wir haben dich, Michael Kuhl, etwas besser kennengelernt oder gut kennengelernt jetzt in diesem Gespräch. Wissen mehr darüber, was die Musik für dich bedeutet und warum du das machst und wieso das machst. Und wie du dazu gekommen bist, das haben wir ja auch erfahren. In deiner Jugend fing das ja schon an. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute für die Zukunft. Bleib gesund und fröhlich und so, wie du bist.
Vielen lieben Dank. Das Gleiche für dich, lieber Otto.
Ja, vielen Dank. Ja. Und ehe ich mich verabschiede, haben wir noch einen Titel von Michael Kuhl aus Bornheim.
Soll ich den ansagen jetzt?
Ja.
Das ist ein Titel über die Petersglocke, den dicken Pitter vom Kölner Dom, in einem herrlichen Oldtime-Jazz-Gewand. Viel Freude mit Leven Pitter.
Ja, ja, vielen Dank, da hören wir jetzt rein. Und ich sage damit Tschüss, wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Otto Ganser.
Wenn Sie mehr zu dieser Sendung erfahren möchten, dann schauen Sie doch einfach mal in unsere Homepage rein, studiomerten.de. Dort können Sie dann gerne alles in Ruhe noch einmal nachlesen oder auch in unserer Mediathek nachhören. Das war's mal wieder für heute mit dem Vorgebirgsmagazin aus Ihrem Studio Merten. Das Studiogespräch führte Otto Ganser. In der Technik werkelte Dietmar Ballner. Und ich habe Sie heute durch diese Sendung begleitet. Mein Name ist Claudia Merkle. In der nächsten Sendung in 2 Wochen. Ja, dann geht es im Studio Merten um die neue öffentliche Bücherei in Meckenheim und Alfter. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend mit dem Programm von Radio Bonn-Rhein-Sieg. Und wir sagen Tschüss bis in 14 Tagen. Danke fürs Zuhören und schön, dass Sie dabei waren.
Unsere Studiomärkten-Hotline 022 27 46 76.
E-Mail studio.merten@t-online.de.
Und im Internet studiomerten.de.